Heute mit Tina Krüger von Hell Yeah Coaching.
Ich glaube schon, dass die Corona-Zeit bei vielen jetzt wirklich viele Fragezeichen ausgelöst hat oder vielleicht hinter einige Themen auch ein Ausrufezeichen gesetzt hat im Sinn von, das möchte ich nicht mehr. Na, also ich jetzt überlege alleine im Tourmanagement oder Produktionsmanagement, wo Leute sagen, krass, ich wurde auf der Straße nicht mehr wiedererkannt, weil ich keine Augenringe habe. Und das sind natürlich schon so Sachen, wo man sagt, ja okay, die Branche hat natürlich einen Impact.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Tina Krüger am Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Tina arbeitete in den letzten 20 Jahren in leitenden Positionen in der Musikbranche, war unter anderem Head of Booking bei Carsten Janke und Director Human Resources bei Live Nation GSA und Dreamhouse. Und jetzt ist sie als Coach selbstständig und hier im Podcast. Ich freue mich drauf. Hi, Tina.
Hallo Alex, du glaubst ja gar nicht, wie sehr ich mich freue, hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja. Sehr, sehr gerne. Und wie bei jedem Gast, du kennst das, wenn du den Podcast kennst, frage ich, wie ging es bei dir los? Welchen musikalischen Background hast du, wenn ich das richtig gesehen habe, in Kombination mit Musikbusiness? Hip-Hop.
Ja, witzigerweise, ne? Und ich bin eigentlich in meiner Jugend voll das Indie-Kind gewesen. Also ich war so rote Haare, Korthose, Unterhemd und immer Doc Martens am Start. Und habe dann während des Studiums irgendwann gesagt, Mensch, in den Semesterferien möchte ich irgendwie was machen und irgendwie gern was Kreatives, also in der Musikbranche. Und ich habe mich dann auf Praktikas beworben und hatte zwei zur Auswahl, einmal Metal und einmal Hip-Hop. Und dann habe ich gesagt, was nehme ich denn da? So richtig Indie. Und habe mich dann für Hip-Hop entschieden. Und ich glaube, das war eine ganz grandiose Entscheidung, weil ich dann in einem ganz, ganz tollen Umfeld gelandet bin. Und immer noch das kleine rothaarige Korthosen-Doc Martens-Kiddo dort war, aber halt in dem Umfeld von irgendwie ganz vielen tollen damaligen Hip-Hop-Künstlern. Und das war echt grandios.
Ja. Und was hast du da genau gemacht? In was für ein Umfeld bist du geraten?
Genau, geraten, nein, zum Glück nicht geraten, sondern ich war damals, das hieß damals Hip-Hop-Büro Berlin, heute wahrscheinlich bekannter unter dem ganzen Bereich, den Ronny Bold unter sich hat. Oder jetzt leitet. Und genau, ich bin damals, habe ich dort angefangen als Praktikantin und Domestic Hip-Hop funktionierte Anfang der 2000 natürlich extrem gut. Und ich habe dann irgendwie schneller, als ich denken konnte, die Promotion-Abteilung übernommen und habe dann für viele Domestic-Künstler und Künstlerinnen, denen dann Sendereisen organisiert für Fernseh und Radio und deren Pressearbeit gemacht und Brand-Corporations und alles Mögliche. Und das war grandios, weil ich halt damals überhaupt keinen Bezug zu Hip-Hop hatte und den Menschen sozusagen oder den Künstlerinnen damals auf Augenhöhe begegnet bin. Und das, glaube ich, war gut. Ich war halt nie Fangirl, sondern ich habe die immer gemocht für die Personen, die waren. Und das war echt eine grandiose Zeit. Und ich war da auch echt, echt lang, ne? Also roundabout irgendwie 5 Jahre habe ich da diese ganze Hochphase von Domestic Hip-Hop damals mitgemacht, mit, wie gesagt, Ronny Bold und Rocco Wolf und echt tollen, tollen Menschen, genau.
Jetzt bist du ja nicht nur in den Hip-Hop reingerutscht, sondern letztendlich ja dann auch in die Musikbranche, ja. Also auch da relativ unbedarft, würde ich mal behaupten. Das heißt, wenn du dann die PR leitest, also was hast du denn da so quasi, oder wie hast du das gelernt? Also wie konntest du das dann auf einmal so umsetzen und machen?
Ich glaube, ich sag jetzt mit dem Rückblick auf die damalige Zeit, dass ich da irgendwie mit einer großen Portion Leichtigkeit rangegangen bin, weil ich wusste nicht, wie es geht und ich war kein Hip-Hop-Fan und dementsprechend habe ich einfach geguckt, wie andere das machen und ich versuche das Bestmögliche zu geben. Und sonst waren ja auch noch Ronny und Rocco am Start, die einfach natürlich auch mit ihrer Expertise dort supportet haben. Und ja, und ich war halt immer, wie gesagt, ich bin allem auf Augenhöhe begegnet und die Künstlerinnen und Künstler haben mir ihre eigenen Texte gegengelesen und waren eigentlich immer ganz, ganz happy. Ja, also irgendwie.
Das klingt total geil.
Learning by doing und habe aber nebenbei auch noch so Musikkauffrau und solche Sachen alles gelernt. Ja. Aber irgendwie, ich glaube ehrlich gesagt, das Geheimnis damals war dieses Thema Leichtigkeit dorthin. Ne? Also nicht Fangirl sein, sondern Leichtigkeit und mit einer totalen Neugier auf die Künstlerin zugehen und gucken, wie die ticken und warum ihnen Sachen wichtig sind und wie die Musik entstanden ist und wie die ganzen damaligen Kooperationen entstanden sind. Genau.
Ja. Was waren so die Highlights da?
Die Highlights, also wie gesagt, Domestic Hip-Hop war der Fokus damals. Das waren zum Beispiel Künstler wie Specialists oder Tatwaffe oder Plattenpapst. DJ Tomic war damals noch natürlich dabei in der Hochphase seiner Karriere und dementsprechend auch natürlich die ganzen amerikanischen Kooperationen. Das fand ich natürlich auch ganz spannend. Genau, und ich habe im Booking mit reingeschnuppert und habe hier und da Konzertreisen natürlich mit organisiert, aber auch Partys und wie gesagt, das ganze Thema Sendereisen fand ich halt total spannend. Ne? Und ja. Ich glaube, was die damaligen Künstlerinnen an mir immer geschätzt haben, war die Tatsache, dass ich halt total unaufgeregt war, also wie gesagt, halt kein Fangirl war und mit denen gefühlt jedes Wochenende zu JamFM damals gefahren bin und irgendwelche Hip-Hop-Sendungen aufgenommen habe und irgendwie gesagt habe, wenn ich irgendwie sage, keine Ahnung, wir fahren 14 Uhr los, dann bin ich halt 14 Uhr losgefahren, egal ob die im Auto saßen oder nicht. Irgendwie, weil ich gesagt habe, ey, irgendwie das gehört auch zur Professionalität, ja. Egal ob du Hip-Hop bist oder nicht, wenn 14 Uhr Abfahrt ist, ist 14 Uhr Abfahrt. Und genau, das kam eigentlich ganz gut an, weil man sich da auf so einem professionellen Level dann begegnet ist. Genau.
Okay. Und als Hip-Hop dann für dich sozusagen Geschichte war oder ja. Zumindest du dann das Kapitel abgeschlossen hast, wie ging es für dich weiter?
Ich bin erstmal damals mit Carsten Jahnke so als Freelancer auf Tour gegangen. Also ich habe sozusagen Tourassistenz gemacht für eine damalige Tournee, die hieß Rilke-Projekt und war auch bei The Cure einfach am Merch mit am Start und so. Also wirklich so kleine Sachen gemacht und bin von dort dann weiter zur Bread and Butter. Das war damals so eine riesige Modemesse, sehr bekannt in Berlin. Und hatte später auch einen Ableger in Barcelona und dort bin ich ebenfalls so als Eventassistenz rein und wieder schneller, als ich denken konnte, hatte ich relativ schnell die Produktionsleitung und genau und habe dann die Berliner Veranstaltung übernommen. Das war relativ, das war spannend, weil gefühlt meine erste Veranstaltung dann irgendwie, keine Ahnung, gleich über 40.000 Leute hatte und ich halt irgendwie dachte so, ja, gucken wir mal, wie das so läuft. Ja, und ich glaube, auch da war wieder das Geheimnis, den Leuten auf Augenhöhe begegnen, den Dienstleistern auf Augenhöhe begegnen und halt schauen, ey, was braucht ihr dann, wenn ihr aufs Gelände kommt, was muss bis dahin organisiert werden, damit euer Leben leicht ist, weil dann mache ich das. Ne? Ich habe sozusagen nie Ego mit im Spiel gehabt, sondern immer dieses auf Augenhöhe und ich glaube, das war echt damals grandios und das große Finale bei der Bread and Butter war dann damals die letzte oder erste Veranstaltung im Berliner Kraftwerk, was man ja heute noch kennt, irgendwie so eine Knaller-Location für Ausstellungen und auch für Konzerte. Und da habe ich sozusagen mit einem ganz tollen Team damals die allererste Veranstaltung drin gemacht und das war ziemlich heftig, weil jeder, der sich mit Produktion auskennt, weiß, es wäre grandios, wenn da irgendwie Wasser, Strom und irgendeine Form von Sicherheit ist. Das war alles nicht vorhanden, aber dafür irgendwie 20 Zentimeter Taubenkacke. Und das war sozusagen der Inbegriff dieser Location. Und ich hatte irgendwie 2 Wochen Zeit, daraus irgendwie so ein 5-Sterne-Dinner-Location zu machen und später dann mit dem Team natürlich die erste Veranstaltung wirklich im gesamten Kraftwerk. Und das war nicht nur sehr nervenaufreibend, sondern natürlich auch im Positiven total spannend. Weil wir da dann zum Beispiel damals auch, ich weiß nicht, jede von euch, die im Kraftwerk mal war, da gibt es so eine Schallzentrale, die jetzt so als Backstage-Raum oder Interview genutzt wird. Und die haben wir damals aufgebrochen, weil wir einfach nur eine Abkürzung gesucht haben von einer Ebene in die andere. Und das war wirklich so ein bisschen Stranger Things-mäßig, weil man da in so eine Welt reingekommen ist, wo irgendwie noch Kaffeebecher standen und Unterlagen und Schreibtischstühle. Und das sah irgendwie aus, als ob man halt einfach nur ein paar Jahrzehnte in der Zeit zurückgereist ist. Und das weiß ich noch, das war total freakig und blieb uns total in Erinnerung. Und jetzt jedes Mal, wenn ich im Kraftwerk bin, muss ich in diesen Raum reingehen, weil ich denke so, wow, krass, wir waren gefühlt nach vielen, vielen Jahren die Ersten, die die Tür aufgebrochen haben, um einfach nur eine Abkürzung zu finden und wie knaller das dahinter war. Genau.
Das ist irre. Ja, Wahnsinn. Genau. Ja. Irre Geschichte, aber du hast schon eben erzählt, du warst als Freelancer auch bei Carsten Jahnke dann schon unterwegs und bist dann aber auch später fest ins Booking bei Carsten Jahnke
gekommen. Genau, ich habe ja damals noch in Berlin gelebt und habe eigentlich die ganze Zeit schon gesagt, alle Berührungspunkte, die ich sozusagen mit der Carsten Jahnke Konzertagentur hatte, die waren einfach immer grandios. Und ich mochte Carsten als Person total gern, das Team total gern. Und ich habe zu meinem damaligen Freund immer gesagt, ey, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich für Carsten Jahnke arbeiten. Genau, und wie ich gerade eben erwähnt habe, der Job bei der Bread and Butter war halt wirklich, wirklich heftig. Ne? Also das war wirklich, das waren heftige Geschichten. Und heftige Verantwortung und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr, weil ich glaube, das ist nicht gesund, weil ich war damals irgendwie Mitte 20, also das ist, glaube ich, kein Lebensentwurf gewesen, zumindest nicht für mich. Und und irgendwann klingelte mein Handy und Carsten Jahn, Konzertagentur, war dran und meinte, ey Tina, hast du Bock für uns zu arbeiten? Und ich so, ja, wann soll ich da sein? Und die so, übermorgen. Und ich so, okay, ja gut, dann ziehe ich halt mal nach Hamburg. Und so ist das auch passiert. Und es war auch wirklich eine grandiose Zeit, anfangs als Tourassistenz und dann später habe ich dann im Booking-Bereich viel Verantwortung übernommen und vor allem mit dem Fokus auf Newcomer-Development, also neue Künstler. Ja. Und das war dann mein absoluter Happy Place. Ne? Also durch die Clubs Deutschlands oder Europas bei den ganzen Showcase-Festivals unterwegs sein und gucken, ey, was können neue Talente sein, worauf hat man Bock, was sind gute Menschen. Mein Ansatz war immer, ich will mit guten Menschen arbeiten und habe da irgendwie ganz tolle Künstlerinnen gefunden, genau.
Jetzt haben wir ja eigentlich die ideale Person mit dir, super viel Booking-Verantwortung und Erfahrung hat, aber komplett raus aus dem Bereich, mit allen Booking-Mythen aufzuräumen, die es gibt.
Mit allen Booking-Mythen aufzuräumen,
oder?
Okay. Sagen wir mal so, ich fand das super anstrengend, teilweise auch in Verantwortung für größere Special Events zu sein oder Open Airs zu sein. Und du diskutierst halt die ganze Zeit mit dem Security-Unternehmen, dass du zwar erst irgendwie Ende 20 oder Anfang 30 bist, aber den Security-Plan schon lesen kannst, weil du den schon viele, viele Jahre vorher gemacht hast. Und ich war irgendwie dieses ganze Thema dann irgendwann satt und habe damals dann wirklich zur Carsten Jahn gezeigt, dann eine Ausbildung gemacht als Mediatorin und als Coach, weil ich dachte so, ey, da kann man bestimmt besser mit umgehen, also in solchen Situationen. So ist die Branche, so tickt die Branche. Ne, man muss sich als Mädel ein bisschen mehr behaupten und die Agentenstruktur hat natürlich auch Besonderheiten, weil da natürlich wahnsinnig viel Druck aufgebaut werden kann. Und wenn ich das weitermachen möchte, dann muss ich einfach damit besser umgehen oder Coping-Mechanismen haben oder einfach für mich bessere Optionen haben. Und und ehrlich gesagt war das wie so ein Zündfunken. Also in dem Moment, wo ich meine erste Ausbildungssession als Mediatorin hatte, war das so schockverliebt sein in Persönlichkeitsentwicklung. Und das hat mich auch nicht mehr losgelassen seitdem. Also das hat mich begleitet und ich habe echt wahnsinnig viele Weiterbildung gemacht und wahnsinnig viel auf dem Bereich mich wirklich reingenördet, weil ich dachte, ey, ich finde das so spannend, wie Menschen ticken. Und das war der Start dann in diese Richtung, raus aus dem Booking. Und wie gesagt, ich glaube heute, ich weiß gar nicht, ob das heute so viel einfacher ist im Booking. Ich glaube, viele Themen gibt es immer noch, gerade dieses ganze Thema Druck aus Agentenseite. Und gleichzeitig bekomme ich aber auch von vielen Freunden mit, die als Bookerin oder Promoter arbeiten, dass auch natürlich auf Agentenseite wahnsinnig viel passiert ist. Genau, dass man sich auf partnerschaftlicher Ebene versteht und sich als Kooperationspartner ansieht und nicht mehr nur diesen Druck weitergibt. Aber es gibt auch viele andere Geschichten, vermute ich.
Ja, klar. Ja, da kannst du ja vielleicht noch erzählen, aber das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Du hast gesagt, du hast dich da dann du hast dich weitergebildet. Hat dir das denn wirklich dann auch im Alltag geholfen? Weil im Grunde genommen, du bist dann ja auch aus dem Booking letztendlich raus, aber hat es dir dann auch wirklich nochmal so geholfen, dann mit diesen speziellen Persönlichkeiten auch umzugehen?
Ja, ich konnte dann irgendwie besser greifen, worum es eigentlich geht. Und und ich glaube, wer mich kennt und gerade auch in der Zusammenarbeit wirklich in so emotionalen Umfeldern, der weiß, dass ich immer eine Person bin, die irgendwie dann sagt, so okay, sachlich betrachtet, worum geht es hier wirklich? Und dafür hat das total viel gebracht. Also weil wir ja in unserer Alltagskommunikation immer so auf der Oberfläche sprechen, aber meistens selbst gar nicht wissen und unser Gegenüber meistens auch gar nicht weiß, worum es da drunter eigentlich geht. Ne? Also fühlen wir uns gerade unsicher, haben wir irgendwie Angst vor Gesichtsverlust, haben wir Angst, dass irgendwie der Erfolg sich nicht einstellt. Und solche Themen sind ja eigentlich im Untergrund die Themen, die unsere Alltagskommunikation steuern. Und da waren echt spannende Insights dabei. Und natürlich einfach auch tolle, tolle Methoden und unfassbar tolle Erfahrungen, sich mit Menschen zu umgeben, denen Persönlichkeitsentwicklung irgendwie mindestens genauso viel Spaß macht wie mir. Ja.
Ja. Jetzt wirst du ja sicherlich, du hast zwar auch erzählt, du hast dich unglaublich gerne mit Newcomern beschäftigt, aber du wirst sicherlich auch mit Stars zu tun haben. Und da dann auch gleich wieder die Frage so, wer ist denn dann quasi oder auch dann mit den entsprechenden Agentinnen und Agenten oder dem Team drumherum, wer ist denn dann eigentlich entspannter oder wer hat denn dann eigentlich mehr diese Vielschichtigkeit, wenn er mit dir spricht oder wenn sie mit dir sprechen? Sind das dann eher die Großen, dass sie noch viel mehr Themen bewegen, eben diese ganzen unterschwelligen Dinge oder auch die Kleinen, die noch viel angestrengter sind?
Oh, das ist eine total spannende Frage, die ich jetzt so aus meiner Perspektive gar nicht so pauschalisieren würde. Das kommt ja immer auf die Person drauf an, die jeweilige Verantwortung oder die jeweilige Rolle hat und was hat die so für Prägung und was hat die so für unterbewusste Überzeugung. Und dann kommt es halt total drauf an, wenn dir gegenüber jemand ist, der eine Person, der Macht total wichtig ist, dann wird sie anders mit dir verhandeln als eine Person, der Harmonie total wichtig ist. Ne? Und deswegen würde ich es von den Personen abhängig machen. Ich persönlich habe mit ganz tollen, großen Künstlern arbeiten dürfen, aber sozusagen eher zuarbeiten damals, das war bei Peter Gabriel oder bei The Cure oder so, und das waren halt Künstler, die ich selbst gehört habe, die ich Knaller fand mit einem ganz tollen jeweiligen Umfeld. Ich selbst in meinem Bereich wirklich New Artist Development habe mich immer in skandinavische Künstler-Shop verliebt. Das war irgendwie, da war so mein Happy Place und da habe ich wirklich nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern vor allem auch Managements und Agenten getroffen, mit denen ich irgendwie gleich direkt ja geklickt habe. Also das hat immer funktioniert und dementsprechend war meine Ausprägung oder meine Ausrichtung dann wirklich viel auf dem skandinavischen Markt und ich habe, keine Ahnung, damals die Müll mitentdeckt und Reptile Youth, heute kennt man die wahrscheinlich gar nicht mehr, aber da dann auch wirklich mit ins Management reingegangen und europaweit gebucht und so und das war wirklich einfach, weil das Personen waren, mit denen ich sehr, sehr sehr, sehr connected habe. Genau. Aber ob jetzt die Zusammenarbeit mit Agenten von großen oder kleineren Bands pauschalisiert, einfacher oder schwerer ist, das wage ich nicht zu sagen, weil ich glaube, das ist wirklich abhängig. Wie sind die geprägt? Was haben die für Muster? Was triggert die in ihrem Leben? Weil dementsprechend gehen die dann auch auf Partnerschaften und Kooperationen zu. Genau.
Um nochmal so kurz, ne? Ich hatte ja gesagt, so den einen oder anderen Mythos, also vielleicht nochmal so den einen oder anderen Background zu kriegen. Für viele, die hier zuhören, ist das ja auch interessant. So mal rückblickend, was waren so die wichtigsten Dinge, wenn du gesagt hast, ey, mit den Bands, mit den Künstlerinnen und Künstlern möchte ich gerne zusammenarbeiten. Klar, die Musik, das muss immer passen.
Ja.
Was war da noch wichtig?
Für mich dieses Thema Ehrlichkeit und Loyalität, das war für mich immer wahnsinnig wichtig. Auch eine Offenheit für Feedback. So, also ich habe gerade mit den kleinen Bands, die ich mit aufgebaut habe, war ich ja viel selbst auf Tour oder wie gesagt dann später auch mit dem Management. Und da haben wir wirklich alle Shows ausgewertet. Da haben wir wirklich ehrlich uns Feedback gegeben und das war grandios. Und für mich natürlich die tollsten Momente. Ich war halt bei jeder Show natürlich immer im Publikum, habe am FOH gestanden und habe eigentlich oftmals gar nicht auf die Bühne geguckt, sondern mich eigentlich nur im Publikum umgeschaut, wie sind dort die Reaktionen, um das dann danach mit der Band zu teilen. Ey, wie ist die Setlist? Wie sieht's aus? Ne? Worauf reagieren die Menschen? Was finden die toll? Wovon wollen die mehr? Wovon wollen die weniger? Und wenn ich es mir dann richtig noch geben wollte, habe ich mich danach an den Merch-Stand gestellt und in die Schlange mit reingestellt und einfach so getan, als ob ich irgendwie ein Shirt oder eine Platte oder so kaufen will und habe mir dann angehört, was die Zuschauer sich erzählen und das waren natürlich immer tolle Insights, die die Künstlerin ja nicht mitbekommen, wenn sie gerade Backstage sind. Genau, und deswegen war wirklich immer diese totale Offenheit. Und gerade mit meinen skandinavischen Bands, die waren auch, also die haben auch gefühlt immer bei uns zu Hause in der Wohnung gepennt und wir haben Weihnachtsessen gekocht und wir haben irgendwie viel Zeit miteinander verbracht. Ich hatte bei denen in Kopenhagen ein Zimmer in der Wohnung und so. Also das war wirklich sehr, sehr close. Und dementsprechend aber natürlich auch sehr, sehr committed. Also ne, wir haben uns immer jeder auf die andere Seite committed und dann ist man da durch dick und dünn gegangen und hat aber auch mit jeder Veröffentlichung und mit jedem Konzert gelitten. Und wenn ich dann einen Anruf bekommen habe, hier, keine Ahnung, in Paris sind irgendwie nur 17 Leute oder in, keine Ahnung, Madrid die komplette Backline und die kompletten Backtracks sind verloren gegangen, dann blutet einem auch wirklich das Herz, wenn man sagt, oh Gott, man weiß wirklich, wie sich das anfühlt, jetzt die jeweilige Künstlerin zu sein oder der Künstler. Genau. Okay.
Klingt aber auch sehr fordernd dann, ne?
Ja, genau. Aber ich hab damals, also auch, ich habe damals halt auch immer gesagt, also mein Argument war immer, ey, what you see is what you get und nicht mehr und nicht weniger. Ich werde nicht rumposen, ich werde dir nicht irgendein, keine Ahnung, den Himmel auf Erden versprechen, sondern ich kann dir nur versprechen, alles, was du bekommst, ist mein Wissen, meine Skills und mein Herz und das packe ich rein in die Band und dann gucken wir, wie weit wir damit kommen. So, ne? Und ja. Genau, ja. Auf jeden Fall ja, aber ich bin bei dir, ne? Fordernd und manchmal auch überfordernd und gleichzeitig aber auch total erfüllend, ja.
Ja, glaube ich. Du warst später dann also auch Head of Booking, das heißt, ich musst du mir vielleicht nochmal erklären, was da so die Aufgabe ist, aber ich denke auch viel Personalverantwortung und auch sicherlich eine gewisse wirtschaftliche Verantwortung, die man dann innehat.
Ja, bei Janke damals war das eigentlich, und ich weiß gar nicht genau, wie das heute ist, aber ich kann sozusagen mit dem Rückblick nur sprechen, da war jeder Booker und jede Bookerin eigentlich für sich selbst verantwortlich und ich war eher so Ansprechpartner, wenn es mal irgendwo hakt oder wenn es darum geht, wie möchte man sich ausrichten oder wenn es irgendwie auch ganz stupide darum ging, irgendwelche Booking-Meetings vorzubereiten und zu sagen, wie wird das strategisch ausgerichtet. Also das war dort drin und das war aber eigentlich auch das Thema, was ich bei Janke damals so toll fand, dass halt jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter dort als so einzelne Person auch gesehen wird und Carsten auch immer gesagt hat, ey, wenn du dran glaubst, dann mach das. Und dementsprechend war ich jetzt keine Kontrollinstanz, sondern wirklich eher so Sparringpartner oder Ansprechpartner, wenn man irgendwo der Schuh drückt. Genau.
Ja. Ja. Das ist schon krass, ne? Carsten Janke, hab's ja auch extra nochmal rausgesucht, das war ja auch in der Presse, 60-jähriges Firmenjubiläum, das ist total irre.
Knaller, oder?
Ja. Das ist total irre.
Ja, mir geht
also ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, auch wie du jetzt erzählt hast, dass man auch einfach viel lernen kann.
Ja, genau. Und vor allem halt die menschliche Seite, ne? Und was ich wirklich immer geliebt habe und wofür ich jetzt auch immer noch stehe, ist einfach dieses Handschlag, also dieses hanseatische, nordische, irgendwie, wenn ich was sage, dann mache ich das. Und das war einfach wirklich grandios, dort zu sein. Und ich war ja irgendwie knapp 8 Jahre auch dort. Und dann hat es mich einfach immer mehr in dem Bereich Personal sozusagen oder Persönlichkeitsentwicklung gezogen. Genau.
Genau. Ja. Das ist so dann der nächste Schritt für dich gewesen. Du hast im Grunde, wenn ich das richtig gesehen habe, dann so nach und nach das Booking eigentlich so hinter dir gelassen.
Ja.
Und bist in diesen Bereich reingegangen. Du hast ja eben auch schon ein bisschen erklärt, was so dein Antrieb war, dich da mehr in diese Richtung zu entwickeln. Was hat dich denn so weiter motiviert, dann trotzdem in der Musikbranche zu bleiben?
Ich glaube, die Tatsache, dass ich die Branche manchmal von außen so ein bisschen skeptisch betrachte und gleichzeitig aber halt die Charaktere in dieser Branche halt liebe, die Politik, die teilweise dort abgeht, die Dynamiken, die es dort gibt. Und genau, und ich bin danach dann zu Neuland gegangen. Damals gehörte Neuland noch zu Warner und habe sozusagen auch diese Ausgliederung mit begleitet. Und Christian Gerlach wirklich hat dann gesagt, ey Tina, wenn du Personal machen willst, dann go for it. Ne? Und war sozusagen die erste Person, die gesagt hat, ey, let's give it a try. Du erzählst da die ganze Zeit von deinem Coaching und wie Menschen ticken und wie Gehirn funktioniert und lass uns das mal machen. Und dann haben wir die Stelle gesplittet und haben zum einen habe ich sozusagen Brand-Events gebucht und Corporate Events und auf der anderen Seite dann den ganzen Bereich Human Resources mit übernommen und halt immer mehr gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, also wie sehr ich das mag und wie sehr ich es auch nicht mehr mag, Shows zu buchen. Das war einfach so dann klar, dass das meine Richtung ist und wenn ich zurückgeblickt habe, war ich auch und bin ich auch jetzt noch immer da, wo es Veränderungen gibt. Also ich bin durch Zufall immer in so Umgebungen, wo Veränderungen sind und begleite die dann einen Augenblick mit und dann gehe ich weiter und dann gibt es dort meistens auch wieder eine Veränderung. Genau, das ist der rote Faden, der sich so im Rückblick dann ergibt. Genau.
Ja, was sind denn so, also Human Resources ist was, das kennt man so als Begriff.
Ja.
Füll das mal so ein bisschen mit Leben. Also was bedeutet das denn dann oder hat das bedeutet in deiner Tätigkeit? Also was waren so die wichtigsten Aufgaben?
Na, du hast halt das ganze operative Thema, ne, was vielleicht nicht ganz so sexy klingt wie Arbeitsverträge und wie funktioniert Urlaub und wie funktioniert Vertretung und solche Sachen. Und dann hast du natürlich aber auch das ganze Thema Kultur, also wie gehen wir Motivation an, wie gehen wir mit Konflikten um, wie schulen wir überhaupt die Leadership-Etage oder die Leader und wie geht man damit um? Und das fand ich natürlich immer spannender. Gleichzeitig, also ich habe auch einen totalen Faible für Arbeitsrecht, also das mag ich auch. Und gleichzeitig aber immer alles, wo es um Menschen geht, alles, wo Konflikte am Start sind, das alles, wo Entwicklung ist. Und Konflikte heißt ja, ist ja gar nicht negativ, sondern Konflikten. In einem Konflikt sind wir immer, wenn es um Veränderung geht, in eine positive Richtung ja auch, dass wir manchmal strugglen und sagen, wollen wir das nicht, wie gehen wir mit Risiko um, wie gehen wir mit Angst um. Und und das gehört alles zur Personalarbeit. Und und das hat mir Spaß gemacht. Und ich dachte damals irgendwie, das gibt so wenig, vermutlich keine, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es das mittlerweile, falls ja, bitte mal melden. Damals gab es keine Personaler in der Branche, die halt wirklich im Turbus gepennt haben und Bands gemanagt haben und Open Airs organisiert und Festivals gemacht und Tourneen gebuckt. So.
Ja.
Und deswegen dachte ich, das passt ganz gut, weil ich mit den Menschen auch da wieder auf Augenhöhe sprechen kann und deren Sprache spreche. Also die müssen mir nicht erklären, dass die Branche ein bisschen freakig ist und dass da ein riesiger Druck ist und dass Tourleben heftig ist, so, weil die müssen mir auch nicht erklären, was ein FOH ist, ne, weil ich einfach deren Sprache spreche. Und das kam immer gut an, also sowohl in der Zeit bei Neuland als auch in der Zeit dann später bei Live Nation oder Dreamhouse oder so. Das ist eigentlich das, glaube ich, dann da das Geheimnis, ne, die Branche zu kennen und dementsprechend auch vertraute Ansprechpartnerin zu sein. Und das ist auch das, warum sich jetzt in meinem Coaching-Business halt Leute bei mir melden, weil sie sagen, Tina, du kennst die Branche, du kennst das Hamsterrad, du kennst das Haifischbecken, ich muss dir nichts erklären, wir können halt direkt einsteigen.
Okay. Welche Herausforderungen hat dieser Wechsel auch so für dich persönlich gebracht? Das klingt jetzt natürlich erstmal alles locker flockig, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch in gewisser Weise Anspannung gebracht hat oder vielleicht auch da Konflikte verursacht hat, die du dann so mit nach Hause nehmen musstest.
Also mit nach Hause genommen habe ich auf jeden Fall viel einfach an Themen, weil ich halt so interessiert bin, wie Menschen ticken, dass ich dann halt nicht irgendwie nach 18 Uhr den Stift fallen lasse und dann so nach mir die Sinnflut. Was ich sehr spannend fand, war zum Beispiel immer in Unternehmen darzustellen, dass ein Mensch, also ich in dem Moment, ganz unterschiedliche Perspektiven oder auch Meinungen zu Themen haben kann. Also ich als Angestellte habe eine andere Sichtweise als ich als Coach oder ich als Director HR. Und da habe ich gemerkt, das war teilweise herausfordernd, weil wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung nicht auskennst, was man auch nicht muss, dann versteht man nicht, dass eine Person, die physisch vor dir sitzt, aber drei komplett konträre Meinungen haben kann, einfach basierend auf der Rolle, aus der man heraus antwortet oder aus der Perspektive heraus, aus der man antwortet. Und das war ganz spannend und da habe ich dann für mich entdeckt, ey, ich muss einfach viel mehr in Bildsprache und Metaphern sprechen, dann ist das verständlicher, genau. Und eine weitere Herausforderung ist natürlich, ich bin natürlich häufig dann in so einer Position gewesen zwischen Anstellung, also Angestellten und sozusagen Führungsetage. Ne? Und da kann es natürlich kommen, dass du sagst, ey, wo ist die eigene Position? Wo färbe ich durch meine eigene Meinung etwas ein? Was ist das beste Ergebnis hier fürs Unternehmen aus der Vogelperspektive heraus? Somit nicht nur das beste Ergebnis fürs Unternehmen, sondern auch mit Blick auf das jeweilige Anstellungsverhältnis. Genau. Mhm. Ja.
Im Prinzip ist es ja so, dass jeder oder jede, die Angestellte haben, in gewisser Weise das ja machen, Human Resources, also auch mit Verantwortung sozusagen.
Auf jeden Fall.
Jetzt wäre so die Frage, es gibt ja dann noch viele kleinere Indie-Agenturen oder Indie-Firmen oder wie auch immer. Ab welcher Größe würdest du denn auch so mit deiner Erfahrung jetzt empfehlen, dass man sagt, ey, da musst du einmal jetzt mal jemanden hinsetzen, der das so in Vollzeit oder in Teilzeit oder also auch wirklich so eine extra Stelle für schaffen?
Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich glaube, da gibt es eine Antwort vor Corona und nach Corona. Also ich glaube, vor Corona war häufig so, dass Konzerne gesagt haben, ey, bei 100 Personen gibt es eine Vollzeit-Personalerstelle. Das empfinde ich als zu wenig, aber das hat auch damit zu tun, weil ich das immer mag, Konflikte frühzeitig anzugehen oder auch generell Entwicklung frühzeitig anzugehen, damit man in dem Moment, wo es knallt oder wo man es braucht, schon am Start ist mit den ganzen Kompetenzen und solchen Sachen. Aber nach Corona, glaube ich, kann man gar nicht früh genug damit anfangen. Und ich glaube, dass viele Unternehmen, auch jetzt nicht nur in der Kreativbranche, sondern auch generell, unterschätzen, wie wichtig da der Faktor Personal gerade ist, wie wichtig der Faktor Vertrauen ist, Entwicklung ob ich mich in dem Unternehmen sehe, weil das Unternehmen mich überhaupt sieht. Und dementsprechend, es gibt viele Unternehmen, die sagen, ach, das macht die Person vom Office Management, die macht einfach so ein bisschen Personal und stellt mal so einen Obstkorb hin. Ich glaube, das reicht heutzutage nicht mehr aus. Und gleichzeitig reicht es auch nicht aus, wenn man sagt, ey, man hat eine Vollzeitpersonalstelle, aber diese macht die ganze Zeit nur Arbeitsverträge und Urlaube, dann ist es irgendwie eine administrative Stelle, die hat halt nichts mit Strategie und auch nichts mit Entwicklung zu tun, sondern für, glaube ich, richtige Personalarbeit braucht es nicht nur unfassbar viel Fachwissen, sondern vor allem auch, ich glaube, im amerikanischen Sektor wird halt einfach komplett auf Coaches gerade gesetzt, die einfach wirklich das Thema Konflikte und Veränderungen in Menschen, mit Menschen, in Unternehmen angehen können. Genau. Deswegen glaube ich, kann man nicht früh genug starten. Und wenn man sich, wenn Unternehmen sagen, ey, ich habe das Budget dafür nicht für eine Teilzeit- oder Vollzeitstelle, ey, dann holt euch externen Support, dann holt euch temporär Leute dazu oder bucht hin und wieder mal jemanden oder macht irgendwelche Workshops. Aber ich würde heutzutage nicht mehr unterschätzen, wie wichtig dieses Thema ist und wie schnell wirklich Personal verloren geht, wenn sie sich nicht gesehen fühlen oder nicht entwickelt fühlen. Genau.
Glaube ich. Das ist nochmal ein ganz gutes Thema. Ich hatte auch gesehen, dass du bei der CO Pop da mit drüber diskutiert hast. Ja. Recruiting bzw. Fachkräftemangel und halt so Mangel an Arbeitskräften ist ja eigentlich nicht nur in der Musikbranche, ist ja, ja überall eigentlich so.
Ja.
Wie ist denn so mit deiner Erfahrung, auch so dein Blick jetzt gerade drauf? Sind denn Jobs in der Musikbranche weiterhin attraktiv? Was müssen Unternehmen dafür tun? Oder lebt die Musikbranche einfach nur von diesem Ruf, Stars und Bühne?
Stars und Sternchen. Also ja. Mein Eindruck von außen, weil ich bin jetzt sozusagen nicht mehr akut in der Branche drin alltäglich, aber ich arbeite mit sehr vielen innerhalb der Branche. Also entweder Privatpersonen, die sich melden und den Job wechseln wollen oder da gerade irgendwie strugglen, oder auch natürlich Unternehmen, die jetzt sagen, sie wollen damit mit Persönlichkeitsentwicklung und Leadership rangehen. Ich habe viele Unternehmen getroffen, die sagen, wir haben irgendwas zwischen 20% und 40% unseres Personals verloren in Corona-Zeiten. Teilweise komme ich mir vor, als ob ich so eine Arbeitsvermittlung aufmachen könnte, weil ich natürlich zum einen weiß, ja, welche Unternehmen suchen und auf der anderen Seite natürlich auch viele Insights habe, wer gerade wechseln möchte oder wer auch generell aus der Branche raus möchte. Ich glaube, dass das Thema, die Leute sehen, mit denen in den Austausch gehen und halt nicht unterschätzen, was Corona verändert hat bei Menschen. Ne? Weil ich meine, da war wirklich eine lange Pausetaste, die gedrückt wurde und viele fragen sich, wer sie überhaupt noch sind, wenn sie ins Unternehmen kommen oder was das Unternehmen, wofür das Unternehmen steht, also für welche Werte. Und Stars und Sternchen, ja, zieht bestimmt. Ich habe das Gefühl, bei der neuen Generation nicht mehr ganz so viel. Die wollen auch auf jeden Fall dieses Thema Work-Life-Balance haben, was ja auch eine gute Gegenentwicklung oder Gegenbewegung ist zu dem, was wir halt viel gemacht haben mit ohne Schlaf und tagelang auf Tour und Augenringe bis zu den Kniekehlen. Ich glaube, da muss eher viel passieren Richtung Mensch. Und das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung mit den teilweise Schuldenbergen, die vor allem die Live-Branche vor sich hinschiebt. Mein Eindruck ist, der kann aber jetzt natürlich auch, da weiß ich nicht, ob der jetzt so neutral betrachtet ist, aber mein Eindruck ist, dass gerade jetzt in der Verlagswelt oder auch in der Labelwelt, die teilweise gar nicht so stark von Corona beeinflusst wurden, aber ich glaube, alles, was so Veranstaltungen angeht, wird vermutlich auch noch eine Weile ein bisschen beliebäugelt im Sinn von, gucken wir erstmal, wie sich das entwickelt, gucken wir erstmal, ob das safe ist, ob Konzerte stattfinden und dann hoffe ich natürlich, dass viele junge Menschen wieder in diese Branche wollen, weil es einfach natürlich eine total tolle Branche ist. Ja.
Das stimmt, ja. Ja. Was mich auch nochmal interessieren würde, nochmal um das Mindset zu sprechen, so ja, der Musikbranche, weil ich da immer, oder auch da würde mich deine Meinung einfach auch nochmal interessieren, ja, gerade auch viele Leute aus Bands, aber auch zum Teil, die Musikbranche ist ja so eine komische, ich hatte es auf LinkedIn geschrieben, so eine komische altmodisch-neumodische Branche. Da kommt ja irgendwie so alles zusammen. Das eine ist total altmodisch, das andere ist total, total hip und modern. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil oft habe ich das Gefühl, dass das bei vielen, auch bei Bands, immer noch so das Prinzip des Mindsets noch gar nicht so richtig ausgearbeitet ist. Es geht immer noch viel so, wir setzen auf Prinzip Hoffnung und dann gucken wir mal, was passiert. So. Mhm. Und das kann man ja auch noch auf andere Bereiche dann übertragen. Es gibt in gewisser Weise auch immer wieder so eine gewisse Überforderung aufgrund schier endloser Möglichkeiten, die man so hat, Social Media und so weiter. Und wie würdest du denn so, das ist natürlich allgemein schwer zu sagen, aber vielleicht kannst du doch nochmal so, oder vielleicht können wir so den Einstieg finden. Mindset so in der Musikbranche bei Bands, glaubst du, da hat sich in den letzten 20 Jahren was getan?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage für mich, weil ich ja auch schon so lange raus bin und nicht mehr direkt mit Bands arbeite. Ich glaube, das, was ich so mitbekomme, gerade aus der jüngeren Generation, ist halt wirklich dieses, ey, wir dürfen den Faktor Mensch nicht aus den Augen verlieren. Aber ob da jetzt wirklich so ein Riesenshift stattgefunden hat, das weiß ich nicht. Ich höre halt viele Agenturen und viele Unternehmen natürlich darüber diskutieren. Ich feiere jede Firma ab, jede Person, die sagt, ey, wir wollen an uns oder ich will an mir arbeiten. Bei mir ist zum Beispiel auch so, wenn ich mit Leadership-Coaching arbeite, dann heißt das bei mir immer Self-Leadership, weil wenn ich selbst nicht weiß, wie ich ticke, wenn ich selbst nicht weiß, was mich unterbewusst antreibt oder umtreibt, dann werde ich nie in eine vernünftige Leadership-Rolle steppen können. Und das merke ich, das kommt bei Unternehmen aber gerade sehr gut an. Also wirklich eher dieses Reflektierende, dieses, ey, wie bin ich selbst, wie wollen wir sein, haben wir sowas wie eine Vision, Oder haben wir eigentlich gefühlt nur Ziele, also sprich die Tourneen auf die Bahn bringen und dann sind die Tourneen vorbei und alle schauen sich so ein bisschen verstohlen in die Augen und sagen, und was nun? Also ich glaube, dass es in Unternehmen momentan gerade auch teilweise größere Ziele und größere Werte braucht, um eine Identifikation hinzubekommen. Aber das gar nicht nur auf die Konzertbranche, sondern ich glaube, das ist einfach auch in vielen anderen Unternehmen gerade wirklich ein Riesending. Und eine sehr gute Freundin von mir, die arbeitet zum Beispiel in einem total konservativen Unternehmen. Und wenn die mir jetzt erzählt, was die in der Corona-Zeit wirklich raketenmäßig für Veränderungen dort gemacht haben, dann sage ich, da kann sich jedes Musikunternehmen was von abschneiden, weil das ist eines der konservativsten Unternehmen und die sind wirklich mittlerweile eine Start-up-Kultur. Und dafür war Corona für diesen Wandel dann natürlich gut, um da einmal so richtig wach zu rütteln. Und die haben sich so viel Support reingeholt, dass sie gesagt haben, los komm, wenn wir es machen, dann auch richtig. Nicht nur so ein kleines Pflaster drauf und so tun als ob, sondern wenn dann richtig. Genau.
Okay. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch schon so, dass ich sagen würde oder zumindest immer vermehrt sehe, du hast ja auch in der Musikwoche darüber gesprochen, dass das Thema mentale Gesundheit ja durchaus auch immer mehr Beachtung und auch Anwendung sozusagen findet.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt ja diesen Spruch, ne, ein Hamsterrad sieht von innen auch aus wie eine Karriereleiter und das ist für mich, wenn ich auf die Musikbranche blicke, immer relativ beschreibend, weil viele halt sozusagen vor sich hin rennen und eigentlich irgendwie gar nicht mehr wissen, in welche Richtung, also ja, geradeaus, aber gar nicht mehr wohin. Und ich glaube schon, dass die Corona-Zeit bei vielen jetzt wirklich viele Fragezeichen ausgelöst hat oder vielleicht hinter einige Themen auch ein Ausrufezeichen gesetzt hat im Sinn von, das möchte ich nicht mehr. Na, also ich, wenn ich jetzt überlege, allein im Tourmanagement oder Produktionsmanagement, wo Leute sagen, krass, ich wurde auf der Straße nicht mehr wiedererkannt, weil ich keine Augenringe habe. Und das sind natürlich schon so Sachen, wo man sagt, ja, okay, die Branche hat natürlich einen Impact. Und ich glaube, dass ein weiteres Thema ist einfach, die Branche ist natürlich auch so ein bisschen sexy nach außen. Ne? Also wenn wir uns auf irgendeiner Party vorstellen und sagen, ey, ich bin, keine Ahnung, XY von, wir setzen halt immer den Namen der Firma dort hinter und haben damit irgendwie alles an Coolness-Werten von dieser Firma automatisch auch auf unserem Charakter drauf. Und da merke ich in den Coachings jetzt, dass viele damit strugglen, ey, wer bin ich dann überhaupt noch, wenn ich nicht mehr, ne, XY von und dann welcher Firmenname auch immer kommt. Und das finde ich schon, spannend. Und gleichzeitig auch Leute, die sagen, ey, ich hatte einen Burnout oder ich habe das Gefühl, ich könnte in einen Burnout rennen. Wie kann ich da präventiv mit umgehen? Wie mache ich Stressmanagement? Wie setze ich Grenzen? Das ist da ein riesiges Thema, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
Das ist eigentlich nochmal eine ganz gute Überleitung zu deiner Person, zum Coaching jetzt. Du hattest ja, glaube ich, schon, wenn ich das richtig gehört habe, auch schon jahrelang so ein bisschen so die Idee, dich selbstständig zu machen. Hast es dann gemacht? Hast es sogar gemacht während Corona vor, ja, so einem knappen Jahr, wenn der Podcast jetzt rauskommt?
Ja.
Warum? Warum Coaching? Warum Hell Yeah? Warum aus dem Angestelltenverhältnis raus?
Ja, das ist, also Hell Yeah auf jeden Fall, das ist so amerikanisch, ne, für sowas enthusiastisch Positives, so ey, wollen wir das machen? Hell Yeah auf jeden Fall. Also das war mir ganz wichtig, dass es positiv ist. Und für mich, also Corona war natürlich auch herausfordernd, ne, weil Personalarbeit plötzlich von Personalentwicklung gefühlt auf das Level von Kurzarbeit und Co. gedroppt ist und das ist natürlich auch nicht mein Happy Place. Aber was für mich ein riesiger Vorteil war, ich bin ja, ich sage immer, ich bin so bekennender Learnerholic, also ich schon seit meiner Schule liebe ich es, mich in bestimmten Bereichen weiterzubilden und Persönlichkeitsentwicklung, wie gesagt, hört halt seit vielen Jahren dazu. Und zu Corona-Zeiten haben halt die ganzen internationalen Unis ihre Pforten digital geöffnet und hatten halt wirklich so once in a lifetime so Studiengänge und Kurse und Zertifizierungen, die man halt machen konnte, ohne vor Ort zu sein. Und da bin ich ehrlich gesagt komplett freigedreht und habe letztes Jahr irgendwie alles Mögliche an Harvard Uni und Oxford gemacht und ganz, ganz krasse Ausbildung in Amerika und Arbeitsrecht studiert und keine Ahnung was. Also wirklich ganz viel im Bereich Leadership, alles im Bereich Mindset. Und mein Fokus ist immer komplett auf dem amerikanischen Markt, weil der halt einfach positiv und leicht und wahnsinnig tolle Methoden hat. Und ebenfalls in diesem ganzen Zuge habe ich dann eine Ausbildung gemacht als Profilerin. Das ist so eine Art Persönlichkeitsanalyse. Und eigentlich wollte ich das nur machen, weil ich dachte, ey, dann kann ich mich noch besser im Personalbereich platzieren. Und in dieser Persönlichkeitsanalyse kam dann bei mir raus, ey Tina, du brauchst einen Job mit Sinn und Werten, wo du sein kannst. Dir ist Sicherheit gar nicht so wichtig, wie du immer denkst. Und du liebst Unabhängigkeit, du liebst Freiheit. Und der ideale Job für dich ist wirklich mit Menschen arbeiten, bei Veränderungen, in einer Selbstständigkeit. Und ich war so, okay, looking back, ne, die letzten 10 Jahre hat es irgendwie, Dollar hätte der Zaunpfahl nicht winken können. Also eigentlich habe ich bei jedem Job, den ich gekündigt habe, gesagt, oh, ich glaube, ich mache mich jetzt selbstständig mit Coaching. Und jetzt letztes Jahr im Oktober war dann wirklich so, ey, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wenn nicht jetzt in einer Phase, wo so viele Menschen strugglen mit sich, mit dem Job, mit ihrer Identität, mit Konflikten, mit Gesundheit, wo irgendwie erstmalig auch, glaube ich, in jedes Gehirn dieser Welt der Wert von Gesundheit sich so reingesneakt hat, war für mich so, ey, ich mache das jetzt. Und wenn, dann gehe ich auch voll rein. Also dann, ne, dann wirklich in die Vollselbstständigkeit. Und ja, und zum einen frage ich mich, warum habe ich es nicht schon früher gemacht? Klar, ich weiß, weil ich immer tolle Jobs hatte. Und gleichzeitig sage ich, ich habe es noch keine einzige Minute auch nur bereut, weil ich bin so happy und ich bin so da, wo ich hingehöre. Und ich arbeite mit so tollen Menschen, mit so tollen Unternehmen. Und ja, also für mich ist das wirklich alles gerade so ein Hell-Yeah-Leben auch. Ja.
Okay. Ja. Das heißt aber, die Personen, mit denen du arbeitest, kommen überwiegend aus der Musikbranche oder ist das wirklich breit gemischt?
Eigentlich würde ich darüber packen eher Kreativbranche.
Okay.
Also es sind Leute aus der Musikbranche dabei, natürlich, sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen, die sich melden. Ich habe noch keine einzige Anzeige geschaltet, keine einzige Werbung gemacht. Also es kommt alles auch über Empfehlung, was natürlich toll ist.
Super.
Aber ich arbeite auch international sehr viel. Ich habe eine Ausbildung als High-Performance-Coach, ist die höchste Coaching-Ausbildung, die man haben kann weltweit. Dementsprechend habe ich auch internationale Kunden, die in komplett anderen Bereichen arbeiten. Aber ansonsten auch einen großen Fokus wirklich auf Design, auf Mode, auf Fashion, also auf ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ich würde aber sagen, vom Typ her sind das immer Menschen, die, egal wie alt sie auf dem Personalausweis sind, auf jeden Fall jung und fresh im Kopf sind und Bock auf Veränderungen haben. Und genau, und da begleite ich Personen einfach wirklich in einer kurzen Veränderungsphase oder begleite sie in die Veränderung rein. Oder ich arbeite auch mit Unternehmerinnen wirklich seit mehreren Monaten, weil die sagen, ey, ich habe überhaupt keinen Bock auf mein Kopfkino. Tina, du bist meine Sparring-Partnerin im Unternehmen und mit denen mache ich auch wirklich Gespräche über, keine Ahnung, welche Investoren kommen rein oder wie wird die Marke ausgerichtet oder wie soll die Kultur sein, was ist die Vision? Also wirklich an solchen Themen, ja.
Ja, jetzt hast du gerade von High-Performance-Coaching gesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was das bedeutet, High-Performance für dich?
High-Performance, genau. Es gibt, es ist ganz spannend. Ich habe die Ausbildung letztes Jahr gemacht und war so huhu und bin damit rausgegangen und habe meinen Freunden das erzählt und die waren alle so, Tina, das hätte ich nie von dir gedacht. High-Performance, Leistung, höher, schneller, weiter, das bist du doch überhaupt nicht. Das ist doch gar kein Konzept, hinter dem du stehst. Das hat doch überhaupt nichts mit Menschen zu tun. Und da war ich ganz kurz so ein bisschen so, huh, was ist denn hier los? Und dann war es so, okay, mein Fokus ist natürlich der amerikanische Coaching-Markt und die amerikanische Coaching-Herangehensweise, aber unsere deutsche Übersetzung von Performance ist halt Leistung. Und das Spannende ist, dass viele mit dem Wort Leistung was Negatives verbinden. Und zwar dieses Thema Erschöpfung, Burnout, ich werde nicht gesehen, ich werde nur ausgenutzt und Co. Im amerikanischen Umfeld ist Performance total was Positives, weil man einfach sagt, ey, man steppt in das eigene Potenzial rein. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Und, ne, und dabei bin ich auch noch happy. Und High-Performance-Coaching ist, und das ist ganz spannend, ein Gegenkonzept zur sogenannten Peak Performance. Peak Performance ist das, was wir meistens in westlichen Kulturen machen. Das ist so, das heißt Höchstleistung und ist so eine Art Berg- und Talfahrt. Also man rattert wie extrem auf ein Projekt zu und wenn das Projekt dann zu Ende ist, dann hat man sich kurz vorgenommen, jetzt ruhe ich mich aus, aber dann kommt schon das nächste Projekt. Und dementsprechend ist es so eine eher energetische und das gar nicht im esoterischen Sinn, sondern eher im Kräfteaufwand des Körpers, auf den Kräfteaufwand des Körpers bezogene Berg- und Talfahrt, während High-Performance Hochleistung heißt. Und Hochleistung heißt, wenn du dir das vorstellst, ist wie so eine Art Autorennen, dann fährst du mit deinem Auto, also sprich mit deinem Körper und deiner Gesundheit und deinem Mindset, viel früher an so Pitstop-Stationen ran. Also du behältst dich selbst im Blick, du checkst mit dir ein, du guckst, bist du noch die Person, die du sein möchtest, verfolgst du die Ziele, die du hast, lebst du nach der Vision, die du für dich gestellt hast, ne, und das wirklich auf allen Ebenen des Lebens. Und mit diesem Check-in ist es eigentlich nicht mehr möglich, in irgendeiner Form von Burnout zu landen, weil du so häufig mit dir eincheckst. Und deswegen ist man in the long run sozusagen vielleicht am Anfang nicht ganz so schnell wie die Person mit der Höchstleistung, die da irgendwie mit 180 km/h erstmal losrast, bis der Reifen platzt, sondern bist halt die Person, die sozusagen immer früher eincheckt, immer einen Pitstop macht und dementsprechend heißt Hochleistung, man guckt sich das gesamte Leben oder ich gucke mir das gesamte Leben dieser Person an und wir bringen jeden Bereich des Lebens auf das nächste individuelle Level. Und deswegen ist das auch so ein 3-Monats-Programm. Und da sind wirklich Themen drin wie Mut und Courage, Klarheit, was ist Vision, wie will ich im Miteinander sein, welche Art von Role Model will ich sein. Da entsteht wirklich ein Deep Dive in diese Person und damit auch unfassbar viel Veränderung. Und das ist so in Amerika wirklich im Elitesport und Politik und Entertainment wahnsinnig hoch angesehenes Coaching. Und ich feiere das total ab, weil ich glaube, ich bin in Deutschland, weiß ich nicht, eine von fünf oder so. Und natürlich die Einzige, die das ein bisschen jung und fresh macht im Musikmarkt. Genau.
Okay. Ja. Wahnsinn. Wenn ich dich so höre, wenn ich so gucke, was du erlebt hast, auch dein berufliches Leben, selbst das, was du jetzt gerade erzählt hast mit dem, dann bin ich voll auf die Universitäten gegangen und habe mich voreingestürzt. Es klingt alles sehr fordernd, natürlich in der Phase, wo du dann noch auf Tour gewesen bist, noch viel mehr. Ich glaube, das ist völlig klar. Aber auch da, und jetzt, wenn man mit dir spricht, so, du bist ja total positiv, sprühst vor Energie. Wie hast du das geschafft, dir das so zu erhalten und das so zu schaffen? Was ist dein Geheimnis?
Was ist mein Geheimnis? Hört sich jetzt total cheesy an, aber ich liebe ja Persönlichkeitsentwicklung und dementsprechend bin ich auch die ganze Zeit damit beschäftigt, mit mir einzuchecken. Und ich bin wirklich Learnaholic. Also eines meiner absoluten Lebensmotive, also Dinge, die mich absolut ziehen und prägen im Leben, ist wirklich Entwicklung. Und dementsprechend bin ich wirklich eine Person, die mehrfach die Woche Workshops mitmacht, die an Seminaren teilnimmt. Und momentan mache ich eine Ausbildung bei Tony Robbins, irgendwie dem bekanntesten Coach weltweit. Und das sind so Sachen, also ich liebe das Thema. Ich bin genau da, wo ich hingehöre. Und deswegen ist das so wie, man sagt, das ist so Purpose, ne? Das ist dann so, wenn man so ein Auto ist, das ist so endloses Benzin, was man drin hat. Also es gibt für mich kein Ende in diesem Thema, weil ich es einfach so mag, weil das so ich bin. Und deswegen bin ich natürlich mit einer totalen Positivität dabei und ich feiere das halt ab, dass ich Zugang zu diesen tollen Menschen, zu diesen grandiosen Coaches habe und dort die Ausbildung bekomme oder halt auch teils mit denen zusammenarbeite. Und deswegen, also. Ich bin relativ gechillt und positiv, ja.
Wahnsinn, ja, super, super schön. Wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, oh Mann, ich muss eigentlich auch noch mal öfter einchecken ich würde gerne mal so dich fragen, gibt es so zwei, drei Denkanstöße, zwei, drei Sachen, die man vielleicht jetzt so, wenn man den Podcast hört, beherzigen könnte oder dass man so, das ist so snackable Content heißt das, glaube ich.
Snackable Content, so mal, ja, genau.
So mitnehmen kann einfach mal, was du uns so mitgeben könntest.
Was kann ich euch so mitgeben, ja? Also grundlegend viele Sachen. Also ich finde das spannend, dass wir in Deutschland zum Beispiel immer noch den Ansatz haben, ey, Coaching ist irgendwie wie Therapie und das mache ich erst, wenn es mir wirklich schlecht geht. Und ich denke immer so, Mensch, ey, keine Sportlerin und kein Sportler auf der Welt sagt, ey, ich hole mir erst einen Trainer oder einen Coach zur Seite, wenn ich den Marathon nicht schaffe. Nee, das machen die alles im Vorfeld, bevor sie starten, ne? Und bei uns ist es halt so, oder bei jedem Menschen ist es so, wir werden so zu 95% aus unserem Unterbewusstsein gesteuert. Also da liegen die ganzen Überzeugungen und Muster, die wir haben. Und die steuern unser Leben. Und ich würde sagen, ey, wer soll in meinem Leben dann eigentlich auf dem Fahrersitz sitzen? Ne? Also meine unterbewussten Überzeugungen oder ich selbst. Und allein deswegen lohnt es sich, bei sich selbst reinzuchecken und zu gucken, ey, was steuert mich denn? Weil wir haben alle so komische Limiting Beliefs, heißt das, ne? So Überzeugungen. Wenn du dir jetzt vorstellst, ein Mensch, der davon überzeugt ist, keine Ahnung, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne? Für den das eine Realität ist. Ja, diese Person wird riesigen Struggle haben, den Job zu wechseln und vor allem auch nicht die Branche wechseln. Ne? Und gleichzeitig haben wir halt auch so moderne Beschreibungen von Ängsten, sowas wie Imposter-Syndrom zum Beispiel oder Perfektionismus. Darunter stecken nur Ängste, darunter steckt immer nur die Urangst, nicht dazuzugehören, nicht gemocht zu werden und deswegen allein zu sein. Und das haben wir alle. Also wir alle haben irgendwelche Themen und das müssen nicht therapeutische Themen sein, zum Glück, sondern das sind meistens Themen, wo wir sagen, ach, das wusste ich gar nicht, dass ich das glaube oder das wusste ich gar nicht, dass ich davon überzeugt bin. Und ich glaube, es gibt ja so einen Spruch, wo es irgendwie heißt, ey, smart people buy speed und nicht Speed im Sinn von Drogen, sondern die kaufen sich einfach schnelle Lösungen und lassen sich schnell supporten, um schneller an ihr Ziel zu kommen. Und schneller an mein Ziel kommen heißt zum Beispiel auch, wenn ich gerade das Gefühl habe, ich fühle mich so ein bisschen stuck oder ich bin irgendwie ein bisschen überfordert oder ich weiß irgendwie gerade nicht, wer ich bin oder oder ich bin immer in so Konflikten oder ich habe so Muster, die sich wiederholen oder ich habe Kopfkino oder was auch immer, ey, dann einmal reinsurfen, weil das Leben ist meiner Meinung nach zu kurz, als diese Themen über Monate oder Jahre mit sich mitzutragen. Und einfach zu sagen dann irgendwann, ey, ich habe keinen Bock, eine Person zu sein, die irgendwann 80 ist und zurückblickt und sagt, boah, irgendwie habe ich ja nie das Leben gelebt, was ich wollte. Irgendwie habe ich nur immer andere zufriedengestellt. Oder wer hätte ich eigentlich sein können, wenn ich irgendwie einmal kurz aus meiner Komfortzone raussteppe und in mein Potenzial reinsteppe. So, und das finde ich halt grundlegend total spannend, ne? Und einfach auch zu sagen, auch für sich selbst mal zu definieren, was bedeutet ein erfolgreiches Leben für mich. Ne? Viele sagen, Erfolg ist viel Geld. Aber das Spannende bei erfolgreichen Menschen ist häufig, dass sie wahnsinnig viel Geld irgendwann haben und dieses dann in Gesundheit investieren müssen, weil sie darauf halt immer verzichtet haben. Mhm. Genau. Ja, also ich kann, wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, es gibt so tolle Coaches auf dieser Welt. Lasst euch supporten, checkt einmal ein, guckt, was euch im Weg steht. Weil warum noch einen einzigen weiteren Tag leben mit irgendeiner Form von Unzufriedenheit oder Fragezeichen über das eigene Leben? Also ich glaube, die Zeit kann cooler investiert werden. Mhm. Und es gibt ja hier den schlauen Investor hier, Warren Buffett, der irgendwie sagt, ey, das beste Investment ist immer das Investment in sich selbst, weil das kann dir niemand nehmen. So. Genau.
Wobei ich schon denke und auch sehe, auch so lange, wie ich den Podcast mache, da waren ja durchaus auch Leute bei, die Coaching anbieten oder angeboten haben, dass das Bewusstsein dafür definitiv massiv gestiegen ist in den letzten Jahren. Ja. Also das glaube ich schon.
Auf jeden Fall. Und ich finde das schön, ne? Weil ich glaube, wir müssen nicht warten, bis es wirklich klinische Themen werden oder therapeutische Themen werden, ne? Sondern Mindset. Also dieses ganze Thema positive Mindset und vor allem einchecken mit sich selbst, was habe ich für Überzeugungen, wer sitzt in meinem Leben am Steuer? Das ist einfach die Vorstufe dazu, dass ich halt nicht oder hoffentlich nicht in mentalen, also Mental Health Issues dann lande. Ja. Und ich, wie gesagt, wenn dieser ganze Mist mit Corona hoffentlich eine gute Sache hat, dann das Thema, ey Leute, Gesundheit ist die Basis des Lebens. Und in einem ungesunden Körper fühlt sich Erfolg auch nicht gut an. Und von daher würde ich da immer drauf setzen, also sowohl die körperliche Gesundheit als auch die mentale. Und das Ding ist, es gibt so eine ganz einfache Rechnung. Wir werden das, was wir täglich tun. Und wenn du jeden Tag irgendwelchen Mist isst, dann wird das vermutlich sich auf die Gesundheit auszahlen. Und das Ding ist halt, wir schieben Veränderungen immer auf morgen, weil sie so ein bisschen unbequem sind. Aber ich glaube, viele unterschätzen, dass man wirklich mit ganz kleinen Veränderungen schon wahnsinnig viel erreichen kann. So, und das ist halt immer nur eine Entscheidung entfernt. Ne? Also wenn ich heute entscheide, ey, ich mache ab morgen ernähre ich mich einfach nur 1% gesünder, ja, dann habe ich übers Jahr vermutlich mehr Äpfel gegessen, als wenn ich weitere Monate nicht einmal beschließe, dass ich mich gesünder ernähren möchte. So, und wir denken halt immer, dass wir dann irgendwie die 18 Wochen Saftkur und 25 Marathon rennen müssen. Und das sind immer so die Ziele und gehen immer in eine totale Überforderung. Und letztendlich sind die Entscheidungen, es muss nur die Entscheidung getroffen werden und man muss sich einmal aus der eigenen Komfortzone ein bisschen rauslehnen und dann einfach machen, ne? Und dann einfach sagen, ey, ich brauche jetzt nicht den perfekten Sportkurs, die perfekte Ernährung, den perfekten Job, sondern einfach machen und ändern in dieser, das heißt dann so Imperfect Action, da kommen dann schon die nächsten Schritte, die nächsten Steps, die man machen möchte, die nächsten Erkenntnisse, aber ja, ich persönlich hätte keinen Bock, wie gesagt, im hohen Alter zurückzublicken und mir irgendwann zu sagen, ach Mensch, hätte ich mal das Leben gelebt, was ich leben wollte, oder hätte ich mal auf meine Gesundheit geachtet. Genau.
Ja. Ey, cool. Das war ja eigentlich schon ein perfektes Schlusswort. Jetzt haben wir gar nicht über die Booking-Mythen so richtig gesprochen.
Da gibt es wahrscheinlich bessere Spezialisten für, die mit dir über Booking-Mythen sprechen.
Komm, eine versuche ich. Du musst sagen, ob du beantworten willst. Die eine Vorband. Wir brauchen noch eine Vorband, die viele Tickets verkauft.
Eine Vorband, die viele Tickets verkauft?
Ja, wir brauchen jetzt noch, die Tour läuft nicht. Wir brauchen noch eine vernünftige Vorband, damit das richtig läuft. Das ist doch Quatsch, oder?
Also es ist auf jeden Fall, also ich überlege jetzt gerade zurück, ja, es ist auf jeden Fall ein Mythos, den es gibt. Ich überlege jetzt, nee, es ist in meiner Welt damals noch nie Realität gewesen, dass die Vorband mit Tickets verkauft.
Ich sage immer, dann wäre sie ja nicht Vorband.
Dann wäre sie ja nicht Vorband, genau. Es gibt, du hast so ein bisschen Presse, ja, nee, aber ich glaube, nee. Und ich glaube, Beyoncé spielt nicht so viele Vorwände, oder? Also das könnte noch so ein Szenario sein, wenn man sagt, da reißt man das noch mit rum. Nee, hast aber ja, doch, da bin ich bei dir. Das sind ist auf jeden Fall ein Booking-Mythos.
Perfekt. Ja, genau. Gut, dann habe ich das auch noch abgearbeitet.
Hast du das noch abgehakt, genau.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Einblicke. Ich hoffe, die Leute, die hier zuhören, denen konnte das auch ein bisschen helfen und nochmal so die Denkanstöße geben. Du stehst sicherlich auch nochmal für jeden bereit, der dich kontaktiert. Wir vermitteln auch gerne den Kontakt. Genau. Und herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Ja, vielen lieben Dank. Und wie gesagt, wer Bock hat, einfach auf Hell Yeah Coaching auf Instagram schauen und einfach verstohlen ein Like klicken und dann so ein bisschen in diese Welt reinsneaken und mal gucken, ob es was für einen ist. Genau. Ja, vielen lieben Dank, Alex. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören. Nächste Woche geht es weiter mit unserem Stammgast Fabian Schütze von Low Budget, High Spirit und Golden Ticket. Wir sprechen über das, was uns so bewegt, was uns bewegt hat, und schauen auch ein bisschen in die Zukunft. Darüber hinaus gibt es noch Interviews mit Patrick Jöss sowie Rita Flügge-Tim. Bald steht auch das Reeperbahn-Festival vor der Tür. Ich werde auch da sein. Wie immer, wenn es Feedback gibt, wenn es Anregungen gibt, meldet euch auf all unseren Kanälen. Denkt daran, diesen Podcast mindestens einer Person weiterzuempfehlen. Und bis nächste Woche. Ciao.